Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ich begrüße an meiner Seite meinen Co-Moderator Manu.
Yo, people.
Du schaust aus wie dieses Meme mit dem, wo der Typ auf dem Skateboard steht.
Genau den habe ich jetzt auch gedacht, ich wollte die jungen Menschen ansprechen. Ja, guten Morgen.
Und als Gast begrüßen wir seit, wie wir festgestellt haben, sehr langer Pause die Lisa mal wieder. Guten Morgen, Lisa.
Guten Morgen.
Wir haben nämlich festgestellt, dass du etwas ruhiger geworden bist auf Social Media und leider haben auch Manu und ich unsere Gäste-Filter-Bubble, so dass natürlich Leute, die man einfach ständig irgendwie auf Twitter, Facebook oder sonst wo vor sich hat, dass man die auch einfach viel aktiver natürlich dann vom geistigen Auge hat, wenn man nach eventuellen Gästen sucht. Und das ist natürlich schändlich, dass wir dann irgendwie so Leute wie dich, die vorher immer viel zu Gast waren, dann einfach irgendwie so ein bisschen missachten, weil sie halt nicht mehr jede Meinung sofort über Social Media rausposaunen, was jetzt gar keine Kritik ist, sondern eigentlich eher was lobenswert ist. Aber dann hast du dir einfach unsere Weihnachtsfeier eingeschmuggelt in Hamburg, die Kleine nach den Rocket Beans gemacht haben. Und dann wussten wir, ja, Lisa ist noch da und spielt auch noch. Und,
also ich habe Lisa war immer vor meinem geistigen Auge.
Oh. Ja. Dann denkst du immer an die jungen Menschen.
Genau. Danke, danke.
Gut, wir reden heute über Lisbz. Ich sehe das übrigens überhaupt nicht eigentlich ein, wenn die Leute irgendwie PUBG und LOL und sonst was, wenn die alle Abkürzungen bekommen, finde ich, dann darf man auch für Life is Strange Before the Storm eine Abkürzung bekommen. Da reden wir nämlich drüber. Das ist ein Episoden-Adventure. Das ist die Vorgeschichte zu Life is Strange. Wir haben die erste Episode, den Auftakt, schon besprochen. Es sind hier aber nur 3 Episoden statt 5 und mittlerweile sind alle 3 da. Wir haben es aber im letzten Jahr nicht geschafft. 2 und 3, beziehungsweise 3 erschienen auch erst irgendwie so kurz vor Weihnachten. Das heißt, das hätte man dann wahrscheinlich eh in dem Jahr mit Rückblicken und sowas nicht mehr untergebracht. Deswegen haben wir jetzt gedacht, dann besprechen wir halt einfach jetzt mal 2 und 3 quasi in so einem Sammelpaket. Dadurch, dass es ja eh nicht so viel ist. Also das heißt, Episode 1 haben wir ja schon besprochen und 2 und 3 kommt jetzt hier gebündelt, massiert. Und ja, vielleicht kannst du uns, Lisa, nochmal so ganz kurz abholen. Was ist denn so das Main-Theme von Life is Strange Before the Storm? Also so einen kurzen Recap zur Episode 1 geben. Previously on Life is Strange Before the Storm.
Das Spiel beschäftigt sich halt mit der Vorgeschichte von Life is Strange. Und es geht diesmal um Chloe, die halt in dem ersten Spiel die der Sidekick vom Hauptcharakter war. Und diesmal geht es um die Beziehung zwischen Rachel und Chloe. Also wie die beiden sich kennengelernt haben und wie sich diese Freundschaft entwickelt hat. Weil die war ja die Suche nach Chloe, die ja im ersten Spiel verschwunden war, war ja der Auslöser der ganzen Geschichte. Und es geht halt darum, wie Chloe, die sich selber als Außenseiterin sieht und halt Probleme in der Schule hat und sich so ein bisschen gegen ihre Mutter rebelliert, wie sie halt in Rachel halt jemand findet, der bei dem sie sich geborgen fühlt und bei dem sie Anschluss findet.
Rachel war übrigens im ersten Teil verschwunden, nicht Chloe.
Das ist jetzt kurz. Sorry, da habe ich den Namen verwechselt.
Nicht schlimm. Genau, und wir hatten ja auch in der ersten Episode schon drüber gesprochen, dass sich dieses Machtverhältnis so ein bisschen gedreht hat, während Max in der ersten Spiel, also im ersten Spiel, nicht in der ersten Episode, quasi so aufguckt zu Chloe, wie rebellisch und wie mutig sie ist, ist es hier bei Before the Storm so, dass dadurch, dass Chloe jetzt im Mittelpunkt steht, dass sie quasi bei Rachel so ein bisschen nach Halt sucht und nach Partnerschaft und irgendwie einen Partner in Crime sozusagen sucht. Das finde ich hier ganz charmant. Und an der Stelle noch kurz der Hinweis, dass wir über die Episode 2 und 3 auch spoilerig reden. Wir haben ja über das Gesamtspiel jetzt schon so ein bisschen gesprochen. In die erste Episode ist es auch noch ein bisschen länger spoilerfrei, aber das lässt sich jetzt bei Episode 2 und 3 nicht verhindern. Also wir werden das so ähnlich wie bei den Telltale Folgen machen, dass wir auch über Entscheidungen sprechen, uns austauschen, wer hat sich wie wo entschieden und was ist wann passiert.
Dann nochmal ganz kurz, wie endet Episode 1, beziehungsweise nochmal einen Schritt vorher. Es wird dort schon sehr unmissverständlich angedeutet, dass die beiden wohl dann doch mehr waren als nur Freundinnen. Sowas wurde auch im ersten Teil schon angedeutet, aber da war es noch so etwas, ja, schwammig. Man konnte das in beide Richtungen interpretieren. Und hier wird jetzt schon sehr deutlich, ja, klar gemacht, dass das Ganze dann doch offenbar eine Liebesbeziehung wird oder darauf hinausläuft. Und Chloe und Rachel machen in der Schule blau am Ende der Episode und wollen zusammen abhauen, aber gehen da erstmal in so einen, das ist so ein Freizeitpark, ist einfach ein Park oder sowas, wo sie dann irgendwie unterwegs sind und da so ein bisschen abhängen zusammen und da beobachten sie zufällig, wie der Vater von Rachel eine fremde Frau küsst und dann geht man natürlich erstmal davon aus, dass der dort seine Affäre trifft und das macht Rachel so wütend, dass sie so ein Familienfoto, was sie hat von ihren Eltern und ihr anzündet und dann so wütend ist, dass sie da schreit, dass das Ganze einen Waldbrand auslöst, weil der Baum dahinter Feuer fängt und das ist dann mehr oder weniger so, wie Episode 1 endet. Also dieser Waldbrand beginnt und man sieht auch sofort, dass das, weil es dieses, ja, das ist ja so dieses Pacific Northwest, also eh sehr viel Wald und so, wo halt dann auch ein Waldbrand mal gleich riesige Ausmaße annehmen kann. Also das heißt, das ist nicht nur ein kleines Feuer, sondern man sieht dann wirklich am Ende der Episode, wie Leute in der Stadt so zum Horizont gucken und da siehst du diese rot-orangenen Wolken aufsteigen und du siehst, okay, das ist was Bedrohliches und die wird auch schon vorher in der Episode immer, weil da ist dieser eine Junge auf dem Schulhof, der immer vor Wildfire Awareness irgendwie da Werbung macht oder irgendwie Unterschriften sammelt und so und in der Schule hängen auch immer so Zettel, so ja, man soll das nicht machen und sonst was, weil Wildfire is a real danger und so. Das heißt, dir wird schon klar gemacht, okay, so ein Waldbrand ist dort keine Lappalie und dann denkt man jetzt, Lisa, in Episode 2, oha, da wird jetzt sicherlich gleich groß dramatisch mit diesem Waldbrand eingestiegen und dann hat das erstmal überhaupt keine Relevanz, weil die zwei sitzen, Chloe und Rachel, beim Schuldirektor, weil sie erstmal nur für das Schwänzen erwischt wurden.
Genau, und da müssen sie sich halt rechtfertigen vor dem Schulleiter und den Eltern, warum sie dann geschwänzt haben. Und da hat man halt die erste große Entscheidung, weil Rachel nimmt halt die Schuld quasi auf sich und versucht, die Leute davon zu überzeugen, dass sie Chloe dazu überredet hat, zu schwänzen und dass Chloe sie nur beschützen wollte. Und man kann sich halt entscheiden, ob man da mitspielt oder ob man für Rachel quasi den Kopf hinhält und die ganze Schuld auf sich nimmt. Weil für Rachel steht halt auch im Spiel, dass sie bei dem Theaterstück, für das sie schon lange übt, nicht dass sie dafür gesperrt wird und nicht mehr mitmachen darf. Und für Chloe steht halt die Frage, ob sie der Schule verwiesen wird oder für das Jahr suspendiert wird. Also je nachdem, wie man sich entscheidet, gibt es die Folgen. Und ich habe mich dafür entschieden, für Rachel den Kopf hinzuhalten, weil ich dachte so, man wusste ja eh, dass Chloe nicht mehr lange auf der Schule ist. Und dann dachte ich, ist es auch nicht mehr so richtig von Relevanz, ob man jetzt für ein Jahr suspendiert wird oder komplett die Schule verlässt.
Okay. Fand ich interessant, die Entscheidung. Ich habe das so mitgespielt mit Rachel, weil Rachel uns ja schon auch dazu angestachelt hat. Also ich habe mich da jetzt auch gar nicht so schuldig gefühlt, weil es war ja Rachels Idee, da abzuhauen. Rachel hat auch das Feuer angezündet. Da habe ich gedacht, ja, da löffelst du mal so schön selber deine Suppe aus.
Ich merke schon, Manu ist ein richtig guter Freund.
Ja. Ja, aber es war doch so. Also ich meine, da gab es jetzt ja auch keinen Grund zu lügen und mich selber als Chloe noch mehr in die Scheiße zu reiten, weil es war ja schon kritisch genug für beide. Also ich verstehe natürlich, was da die Motivation der Autoren war, das so zu schreiben, aber ich habe da gar nicht so jetzt das Gefühl gehabt, dass ich Rachel da groß von abhalten muss, sich selbst zu beschuldigen, weil es war ja ich war ja näher an der Wahrheit als du.
Mhm. Ja, aber ich hatte auch, für mich war auch noch relevant, dass man da dieses Widersprechen-Tool nochmal benutzen konnte. Das, was früher dieses Zurückreisen war, ist ja jetzt dieses, dass man widerspricht. Ich weiß gar nicht, wie sie das genannt haben.
Beleidigungsduell.
Beleidigungsduell im Deutschen, okay.
Es funktioniert auf jeden Fall so ähnlich, nur ohne wirkliche Beleidigungen. Es ist so eine Art Battle und Rebuttal, wo man dann immer ein Argument bekommt und muss man die entsprechende Antwort drauf finden und dann gewinnst halt entweder du einen Punkt oder der Gegner. Und je nachdem, wie die Situation dargestellt ist, reichen dir halt dann 3 Punkte und dem Gegner vielleicht manchmal schon eine richtige Antwort, um dich dann in der Mitte zu treffen. Und dann ist quasi entschieden, wer diesen Dialog gewinnt. Aber ich kann es schon auch nachvollziehen, wie Lisa sich entschieden hat, weil bei mir war es so, dass ich mir auch gedacht habe, ach ja, Chloe wird ja eh von der Schule irgendwann früher oder später fliegen. Das weiß man ja schon, weil man ja Life is Strange kennt. Und warum sollte ich denn jetzt hier irgendwie groß das verhindern zu versuchen, wenn ich eh schon weiß, dass das früher oder später passiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, so ein Theaterstück, Manu, das ist Kunst, Kultur, das ist natürlich viel wichtiger als irgendwie jetzt Schulbildung oder sowas. Deswegen habe ich einfach gedacht, nee, dann bleibe ich so auf diesem Mittelweg und dann ist es tatsächlich bei mir auch passiert, dass Chloe dann von der Schule ausgeschlossen wurde und Rachel ist halt nochmal mit einem Du-Du-Du davon gekommen.
Ist interessant, dass wie das dann später sich entwickelt, weil bei mir wurde Rachel dann wirklich auch geschimpft. Der Rektor war aber trotzdem auch sauer und hat mich auch suspendiert. Also dieses Ereignis passiert trotzdem. Aber Rachel wurde eben untersagt, die Hauptrolle zu spielen. Und das spielt dann nachher auch nochmal eine größere Rolle.
Übrigens, ganz witzig, Lisa, was du nur so als Theaterstück bezeichnet hast, ist The Tempest von William Shakespeare, das übrigens auf Deutsch Der Sturm heißt. Also da sind wir auch wieder beim Before the Storm, ein schönes kleines Easter Egg für die Belesenen. Also der Manu wusste das natürlich, ist ein sehr belesener Mensch, deswegen.
Du, ich bin Waldorfschüler, ja, ich habe selber Shakespeare auf der Bühne gespielt.
Eben, ja, war völlig ironiefrei, jetzt gerade angemerkt.
Manu hat Shakespeare getanzt.
gut, aber die zwei werden eigentlich durch diese ganze Aktion ihr noch mehr zusammengeschweißt. Also es ist so dieses klassische, ja. Oh, die Welt ist gegen uns und scheiß Schule und die scheiß Eltern und der scheiß Schulleiter. Und das sorgt eigentlich dafür, dass so das Verhältnis zwischen Chloe und Rachel eigentlich noch stärker wird. Und die beiden wollen dann auch zusammen abhauen. Also da entsteht offenbar so diese Idee, weil die Rachel zwar nur vordergründig aus so einem heilen Elternhaus kommt, ihr Vater ist ja so der District Attorney, also so der Hauptstaatsanwalt da in dem Gebiet und hat ein schönes Haus mit einer Familie und das ist alles heile Welt und so. Und es kommt aber dann raus, dass das, also später auch nochmal, dass das wohl alles dann doch nur Fassade ist und dass Rachel da eigentlich raus will. Und dann bekommt Chloe Stress mit dem Drogendealer Frank, der, das wissen wir auch, später der Freund von Rachel wird. Das erwähne ich deswegen, weil das sicherlich später auch nochmal ein kleiner Diskussionspunkt werden wird. Und ja, da geht's irgendwie darum, dass sie da ein bisschen Schulden hat und der Frank sagt ihr dann, wenn ich es richtig verstanden habe, Manu, ja, wenn du hilfst, für mich da irgendwie Geld einzutreiben bei jemand anders, der noch mehr Schulden hat, dann erlasse ich dir deine Schulden so ungefähr, ne?
Genau, man merkt aber, finde ich schon, nicht, dass sie erst später Freunde werden, sondern dass die schon so eine freundschaftliche Verbindung haben, auch wenn es jetzt halt der städtische Drogenhändler ist, aber dass er schon auch eine Affinität hat für die jugendliche Chloe. Also das merkt man ja schon von Anfang an. Das ist jetzt ja nicht so, dass sie erst später bei dem Nachfolgespielen und bei dem normalen Life is Strange erst befreundet sind.
Der Frank ja wird aber auch eher so als der coole, nette Dude, ja, der halt eher so, weil er halt nichts anders kann im Leben so ungefähr, genau, oder so ein bisschen verpeilt ist, der dann halt so ein bisschen Drogen vertickt. Aber der wird nicht so als dieser knallharte Drogendealer, der dann irgendwie den Leuten die Finger bricht, wenn sie irgendwie da Schulden haben oder sowas. Ja. Der wird auch eher so als der, in Anführungsstrichen, nette Drogendealer
gekauft. Ja. Es gibt ja auch noch den bösen Drogendealer, der kommt ja dann später noch dazu, genau. Und was ich auch schön fand als kleines Easter Egg für Leute, die das Hauptspiel gespielt haben, dass man den Hund schon sieht als Welpe. Das fand ich so putzig. So als kleine Anleihung. Ja.
Da hatte ich automatisch wieder ein schlechtes Gewissen, weil bei mir ist ja damals der Hund gestorben. Und ich so, jetzt ist der da und der ist auch noch so niedlich, verdammt.
Aber im Hauptspiel ist das doch so ein Böser, oder? Der ist doch der Hund richtig böse. Da muss man ihm doch irgendwie ein Fleischstück hinwerfen oder so, wenn ich es richtig
genau, der ist halt so ein Kampfhund ist es halt. Aber als Welpe sind die ja trotzdem sehr putzig und süß. Ja.
Na gut. Danach kommt The Tempest, Lisa. Weil du hast ja dann genauso wie ich dafür gesorgt, dass Rachel auf jeden Fall ihre Hauptrolle behält. Und dann gibt es eine sehr romantische Bühnenszene, weil nämlich Chloe dann einspringen muss, weil durch den Waldbrand, der jetzt auf einmal wieder doch irgendwie auftaucht oder relevant ist, kann die Hauptdarstellerin, die zweite, nicht da sein. Und deswegen muss Chloe einspringen. Und dann muss man was denn das war, das Theater spielen.
Ganz kurz können wir da kurz mal noch, könnt ihr mir erklären, also bei euch war Rachel, das war überhaupt gar kein Thema, dass sie die Rolle nicht kriegt, oder wie? Das war einfach völlig normal, dass sie jetzt da auf die Bühne geht.
Klar.
Okay. Nee, bei mir war da jetzt noch eine ganze Episode quasi, eine ganze Storyline noch mit verbunden, weil die, wie heißt die Blonde mit den kurzen Haaren?
Victoria.
Genau, weil die Victoria, die wir ja auch schon aus dem Hauptspiel kennen, die ist ja nämlich die Vertretung für Rachel und die hat dann eben die Hauptrolle und dann muss man als Chloe zusammen mit Rachel erst darum intrigieren und manipulieren, um, wie heißt sie? Ich hab's schon wieder vergessen.
Victoria.
Victoria, um die Victoria quasi zu vergiften, mehr oder weniger. Also man, die Rachel hat dann so ein Abführmittel dabei oder irgendwas oder so K.O.-Tropfen und mischt ihr das in den Drink. Also während du mit Victoria als Chloe redest, kannst du entweder ein Überzeugungsduell, also ein Beleidigungsduell gewinnen, um sie davon zu überzeugen, dass sie scheiße ist und die Rolle eh nicht erfüllt und dann bricht sie quasi heulend zusammen. Oder du bestärkst sie und das habe ich natürlich gemacht als die nette Chloe. Hab ihr Mut zugesprochen, hab gesagt, ich mag dich zwar nicht, aber ich wünsche dir trotzdem viel Glück auf der Bühne. Und dann sagt sie, vielen Dank, hätte ich nicht erwartet, umarmt dich und geht raus. Und dann grinst mich Rachel so an und sagt so, ja, ja, ich bereite mich schon mal vor, ich ziehe mich schon mal um, die haut's gleich aus den Socken. Und draußen kippt sie dann wirklich um und dem Direktor, dem Regisseur bleibt nichts anderes übrig, als eben Rachel zu bitten, doch entgegen der Aussage des Rektors, sie zur Hauptrolle zu befördern.
Also bei mir war das dann umgekehrt. Also es war das Victoria quasi, Rachel, was in den Tee packen wollte und man sie dabei erwischt hat. Also da hat sich dann so ein bisschen die Täterrollen verschoben. Aber das mit dem Tee war bei mir auch.
Aber bei euch verhindert ihr das dann, oder wie?
Genau, man läuft irgendwie rein und sieht, dass Victoria das macht und dann kann man sie entweder darauf ansprechen oder man kann das halt so drehen, dass sie also quasi die Tassen vertauschen und dass sie dann selber das Zeug trinkt. Und dann bricht sie auch zusammen.
Finde ich, passt aber bei uns tatsächlich besser, weil ja wirklich Victoria in den späteren Episoden ja wirklich sehr hinterhältig und hinterfotzig ist. Und da passt jetzt das, dass sie sich quasi mit diesem Abführmittel so die Hauptrolle in dem Stück erpressen will, fast besser zum Charakter, finde ich eigentlich, als dass du das so machst und mehr oder weniger dann Victoria mit Abführmittel oder Drogen aus dem Spiel nimmst.
Finde ich auch ein bisschen gemein, muss man sagen. Also ich meine, ja. Was kann der Victoria dafür, dass man selber gesperrt ist für das Stück?
Ja, es war ziemlich gemein. Also Rachel wurde dadurch nicht gerade zum Sympathieträger, das stimmt schon. Ja.
Nicht die feine Englische auf jeden Fall.
Nee. Das Theaterstück findet dann aber in beiden Fällen auf jeden Fall statt, wenn ich das jetzt gerade richtig raushöre. Also das heißt, man dreht das dann halt nur noch mal so, dass es irgendwie dann halt anders klappt und dass sie dann trotz Suspendierung trotzdem noch die Hauptrolle spielen kann. Und dann, wie gesagt, gibt es so eine Theaterszene, die dann natürlich bühnenzaubermäßig, weil die zwei dann zwar da eine Rolle spielen, aber es ist immer so, es vermischt sich dann immer, wie die zwei miteinander reden und dann wird auch so improvisiert und dann ist schon klar, dass das Ganze auf der Bühne so eine Art, ja, so eine Art Liebeserklärung ist zwischen den zwei, die aber halt in dieses Theaterstück irgendwie verpackt wird. Ich denke, darauf wird es dann bei dir auch hinauslaufen, Manu, weil im Grunde ist ja wurscht, wie das dazu kommt, aber das Theaterstück findet, glaube ich, dann relativ ähnlich, wenn nicht sogar komplett gleich statt. Und danach finde ich es ganz interessant, weil die zwei sind dann halt so total dieses Stage-High, so total aufgepumpt und ja motiviert von dieser Bühnenperformance. Und die Rachel sagt dann auch immer so, ja, das ist so der beste Moment, den man haben kann, weil man hat immer noch das Adrenalin von dem Auftritt. Aber es ist halt schon vorbei. Also man hat nicht mehr diese Nervosität, dass es noch irgendwie schief gehen könnte oder dass man seinen Text verliert oder so. Und deswegen sagt sie, das ist immer so der beste Moment. Und dann laufen die zwei halt so total verliebt. So habe ich das zumindest erfunden, über die Straßen. Und dann schmieden sie halt Pläne, dass sie weiter abhauen wollen. Und dann kann man halt irgendwie als Rachel, nee, beziehungsweise als Chloe kann man dann halt sagen, ja, aber jetzt mal Klartext, so nach dem Motto, was ist denn jetzt eigentlich bei uns? Und dort kann man dann sagen, ja, also wenn das dir wirklich ernst ist mit uns, dann brauche ich da irgendwie einen Beweis dafür und dann kommt es zu einem Kuss zwischen den beiden. Und da fand ich es ganz interessant, da hat mich nämlich die Frage eines Hörers über Discord erreicht, der Doc Moody, so nicht Doc McMoody, sondern Doc Moody, der gesagt hat, er fand den Kuss da total übergriffig, weil der so erzwungen war. Und deswegen jetzt mal, Lisa, an dich die Frage, hast du da auch diesen Kuss eingefordert, in Anführungsstrichen, und fandest du das dann auch erzwungen?
Also ich habe ihn eingefordert, bin ja auch Team Knutschen, war ich ja schon beim letzten Spiel. Also ich fand den eigentlich nicht sonderlich erzwungen. Klar hat sie gesagt, so beweis mir das und gib mir das so als Sicherheit oder dass man sagt, so ja, jetzt küss mich, aber ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass das dann irgendwie, dass irgendwelche negativen Sachen dabei im Nachhinein gekommen wären, wenn sie es nicht gemacht hätte oder wenn sie sich verweigert hätte. Ich glaube, dann wäre das halt, klar wäre dann Chloe ein bisschen enttäuscht gewesen, aber ich glaube nicht, dass es, keine Ahnung, dann im Streit geendet wäre. Deswegen fand ich das nicht sonderlich übergriffig.
Es ist insofern überhaupt nicht übergriffig, weil sie nicht mal das Wort Kuss ausspricht. Also es ist eine nonverbale Kommunikation. Man kann zwar als Spieler oder als Spielerin eben auswählen, a kiss. Also das Spiel hält an der Stelle und dieser Beweis, den du einforderst, kann sein a kiss, a bracelet, also dieses Armband, was Rachel eben von ihrem verstorbenen, von wem hat sie denn dieses Armband?
Das hat sie auf jeden Fall schon immer gehabt. Das ist ja auch das, woran, was dann im ersten Spiel der Drogendealer irgendwann hat und woran Chloe erkennt, dass die beiden was miteinander hatten. Genau. Weil er das Armband also von ihr hatte.
Dieses Bracelet, was ihr wohl viel bedeutet, oder ich glaube, die dritte Option war dieser Ohrring, den sie hat, diese blaue Feder, bin mir nicht mehr ganz sicher. Also man wählt als Spieler und Spielerin das aus, aber sie sagt es dann nicht wortwörtlich, sondern sie stottert dann so rum, die Chloe, und sagt so, und steht dann so ganz schüchtern und süß da. Und Rachel versteht dann, was sie meint, dass sie halt einen Liebesbeweis fordert, aber küsst sie dann völlig aus eigenen Stücken und völlig freiwillig, ohne dass da irgendjemand, Rachel wird nicht rangezogen oder Chloe initiiert den Kuss auch gar nicht, sondern sie deutet es an, steht da und wird dann geküsst. Also von daher fand ich das überhaupt nicht übergriffig.
Null. Ja, weil da auch keine körperliche Komponente in dem Sinne war, dass irgendjemanden an die Wand gedrückt hat oder irgendwie an den Arm gezogen hat oder
und,
sowas.
Und sie wurde ja auch nicht erpresst, also es war ja auch kein Machtverhältnis. Chloe hatte nichts in der Hand, um das irgendwie einzufordern oder sowas, weißt du? So.
Mhm. Ja, habe ich auch nicht so empfunden. Vor allem, weil es ja schon in den ersten zwei Episoden und dann an dem Theaterstück, da knistert es ja schon so krass zwischen den zwei, dass jetzt irgendwie dieser Kuss auch nicht völlig aus heiterem Himmel kommt. Also es wäre ja was anderes gewesen, wenn man vorher überhaupt gar keine Hinweise hat, dass die zwei irgendwie auch ein amoröses Verhältnis miteinander eingehen könnten und dann auf einmal dieser Kuss aus heiterem Himmel kommt und man sich dann denkt, okay, krass, das war jetzt schon irgendwie erzwungen, sondern im Gegenteil. Also man hat ja irgendwie das Gefühl, dass das eigentlich die logische Konsequenz dieser ganzen Flirterei, die vorher stattfindet, ist.
Und es ist auch viel stärker und deutlicher, diese Signale, als im ersten Spiel. Im ersten Spiel war das ja noch so, dass man als Max sich entscheiden konnte, quasi das romantisch zu spielen mit Chloe oder eben mit dem Jungen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, konnte man sich ja auch küssen als Max. Und hier gibt's ja gar keine andere Option. Es gibt zwar hier diesen Elliot, der auch so ein bisschen in Chloe verliebt ist, aber ihm gegenüber ist sie immer schon sehr zurückhaltend und abweisend körperlich. Und dieser Kuss, der ist wirklich super romantisch geschrieben und super schön. Also das kriegt dieses Studio, das ist ja nicht, wie heißen die, Deck 9, das haben die wirklich sehr, sehr gut hingekriegt, finde ich, diesen Kuss, weil insgesamt sind die Animationen von dem Spiel teilweise schon etwas hölzern, fand ich. Und manche Figuren wirken irgendwie unlebendig oder so puppenartig. Aber dieser Kuss zwischen Chloe und Rachel, den fand ich super, super süß und sehr authentisch initiiert. Und auch wie die Figuren sich darstellen. Also da hatte ich überhaupt keinen awkward Moment oder sowas, sondern es war sehr, sehr gut gemacht, fand ich schön.
Ja, sie kaschieren natürlich ihre doch nicht hundertprozentig vorhandenen Animationsfähigkeiten. Mhm. Vielleicht gibt es auch einfach die Engine nicht her, indem sie das halt sehr geschickt mit Kamerafahrten und irgendwie romantischer Musik und sowas. So kaschieren sie dann halt eigentlich, dass es halt dann doch etwas komisch aussieht, dass es eher so aussieht wie zwei so Schaufensterpuppen, die sich etwas ungelenk aufeinander zubewegen. Aber wenn man das Ganze halt mit Licht, Kamerafahrt und entsprechender Musik unterlegt, dann wird es halt doch sehr romantisch.
Es war glaubwürdiger als der Kuss zwischen Bruce Wayne und Selina in Batman, auf jeden Fall.
Der war wirklich okay, ich weiß nicht, ob das so eine große Herausforderung ist.
Ja, also das ist vielleicht der falsche Maßstab, ja, bestimmt.
Die dritte Option war übrigens ein Tattoo.
Ach so, okay, stimmt, die man einfordern kann. Ja.
Aber wisst ihr, ob der Kuss auf jeden Fall kommt? Weil das wäre ja schon ein Unterschied. Das ist die einzige Stelle, an der sie sich wirklich küssen. Wenn man da jetzt nicht den Kuss wählt, weiß ich nicht, ob man das dann so romantisch sieht, alles, was danach passiert.
Also ich meine auch gelesen zu haben, dass der Kuss nicht unbedingt eine Option ist, dass du es halt vorher schon so romantisch gespielt haben musst, bevor diese Option überhaupt kommt. Also ich glaube, wenn man halt sich halt auf Tattoo oder Armband entscheidet, dass sie sich dann nicht küssen. Dass es dann wirklich nur einfach nur, dass es dann weiter in die Richtung geht, dass es eine intensive Freundschaft ist.
Okay, aber man merkt schon, dass es eben deutlicher in diese Richtung geschrieben ist, dass sie sehr enger sind, sehr viel enger sind, was auch körperlich angeht. Die sind übrigens 16 beide, falls man das jetzt nicht weiß. habe ich nochmal geguckt. Es sollen 16 sein, die beiden Mädels.
Okay, warum ist das jetzt wichtig?
Weil so dieses Jugendliche, dieses Impulsive, lass uns zusammen abhauen und so, es wirkt noch ein bisschen jünger, weil wir ja bei dem allerersten Spiel auch drüber gesprochen haben, wirken die lebendig oder realistisch mit ihren Handlungen. Und ich finde, hier ist halt ganz oft dieses sehr teenagerhafte, boah, blöden Eltern und wir hauen jetzt ab aus dieser Stadt. Weißt du, so dieses naive, draufgängerische, das kommt hier noch viel stärker rüber. Und da musste ich mich erst so ein bisschen reinfühlen, dass die halt wirklich erst 16 sind und sehr impulsiv agieren, weil die Chloe im ersten Spiel schon ein bisschen erwachsener und reifer wirkte.
Ja, das stimmt. Gut, es geht dann weiter mit der tollen Sache, dass Videospiele natürlich uns in fremde Welten und tolle Abenteuer erleben lassen. Und was muss man dann machen? Man muss den Essenstisch räumen, so da. Dafür muss ich keine Videospiele spielen. Das kann ich auch daheim machen, den Abendessen-Tisch decken. Man ist nämlich dann, die zwei wollen zusammen abhauen und sagen dann, ja gut, da brauchen wir uns noch schnell irgendwie Klamotten besorgen. Und dann tappen sie mehr oder weniger bei den Eltern von Rachel da gerade rein, die dann unten schon sich aufs Essen vorbereiten und dann sagen, ach, schön, dass ihr da seid und so, wir machen eh gerade Abendessen und hockt euch doch mit dazu, perfekt. Und dann sind sie halt so ein bisschen gefangen in der Situation, also sie wollen es eigentlich nicht, aber spielen dann halt jetzt auch mit, um da irgendwie keine große Szene zu machen oder wahrscheinlich auch eher, um da jetzt nicht die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, dass sie dann abhauen wollen. Deswegen machen sie da beim Abendessen mit. Und diese Familienszene, die eskaliert dann so schrittweise, ne? Also weil es dann so, du kannst dann entweder dazu beitragen, indem du da irgendwie Bemerkungen machst und dann beim Essen sich die Gesprächsatmosphäre immer weiter aufheizt. Und ich glaube aber, egal was man da macht, weil ich habe tendenziell immer versucht, so ein bisschen zu beruhigen, habe dann immer versucht einzugreifen oder Rachel irgendwie runterzubringen, weil man schon merkt, wie sich in ihr so Wut aufbaut. Aber ich glaube, es läuft immer darauf hinaus, Manu, dass am Ende dann diese Affäre zum Sprechen kommt.
Genau. Ne? Sie sprechen es direkt an. Es ist halt ein bisschen ein Unterschied, ob Rachel oder Chloe quasi die Bombe platzen lässt, dass sie den Vater knutschen haben sehen mit dieser blonden Frau, von der wir inzwischen auch wissen, dass sie Sarah heißt. Ich weiß nicht genau, ob wir das an der Stelle schon wissen, aber auf jeden Fall kommt raus, dass Sarah auch beim Drogendealer deines Vertrauens ist, nämlich bei Frank. Das hat Chloe gemerkt, als sie einmal zu ihm sind. Da kam Sarah aus der Tür raus und deswegen sind die beiden Mädchen natürlich auch sofort, what? Warum hängt die irgendwie mit dem Drogendealer zusammen und warum knutscht dein Vater diese Frau, die zu dem Drogendealer geht? Was steckt da dahinter? Also die wittern schon, dass da irgendwie so ein bisschen ein Mysterium dahinter ist. Und dann öffnet sich der Vater und das ist dann wirklich sehr cool gemacht, Lisa. Diese Art der Inszenierung, die ist da wirklich sehr gelungen, weil die beiden dann da auf diesem beim Esstisch sitzen und wütend sind und der Vater dann sagt, also gut, hier schenk mir noch einen Sherry ein, ich erzähle dir jetzt die volle wahre Geschichte nach diesem Streit. Und auch der ist schon cool inszeniert. Also man hört dann nicht mehr jedes Wort, sondern das Spiel blendet dann Musik ein und man sieht quasi nur noch die Gesten und die Artikulation, wie die zwei sich da streiten, also die drei, und die Mutter so verseufzt dahinter steht und so weiter. Und dann blendet es eben so um, dass der Vater auf dem Sofa sitzt und dann wird alles black und dann ist wie so ein selbstablaufender Film, der dann auch so ein bisschen interaktiv ist, um diese Geschichte zu untermalen. Fand ich sehr cool gemacht.
Ja, das ist ja der Beginn der dritten Episode. Also zweite Episode endet ja mit dem Cliffhanger, dass er sagt, dass es nicht seine Geliebte ist, sondern die leibliche Mutter von Rachel. Und dann war das so ein Oh mein Gott. Genau. Say what? Und ich fand halt den Beginn der dritten Episode auch mega schön umgesetzt. Halt. Das ist halt, man ist dann theoretisch wieder mit Rachel und Chloe an diesem Ausguck. Und man guckt dann quasi nicht auf den Park, sondern man sieht dann halt so einzelne erleuchtete Momente, wo dann Teile der Geschichte erzählt werden, wo man dann drauf gucken kann. Und das erzählt halt die Geschichte, wie sich Sarah und James in der Highschool kennengelernt haben und zusammengekommen sind. Und das zeigt sich halt relativ schnell, dass sie beide eine problematische Beziehung haben und dass auch die Geburt von Rachel da irgendwie nicht wirklich hilft, diese Probleme zu schaffen, weil Sarah halt depressiv ist und drogenabhängig wird und sich eher in ihre Drogensucht flieht, statt sich um das Kind zu kümmern. Und deswegen, ich weiß gar nicht mehr, ob sie die Familie freiwillig verlässt oder ob James sie verlässt. Aber seither ist halt ein geteiltes Verhältnis zwischen denen und sie hat auch gar keinen Kontakt mehr zu Rachel gehabt, weil James sie halt quasi ihr ganze Zeit Geld gegeben hat, damit sie sich nicht meldet. Genau. Und man erfährt halt auch, dass Sarah halt dass das im Treffen im Park, das war kein Date, sondern eine Aussprache. Denn Sarah will jetzt Rachel treffen, weil sie ist jetzt seit längerem irgendwie clean und möchte halt quasi ihre Vergangenheit aufarbeiten und ihre Tochter treffen. Und James ist da halt komplett gegen. Der verweigert halt jeden Kontakt.
Genau, und man hat auch das Gefühl, dass die Mutter über alles Bescheid weiß. Die regt sich gar nicht so sehr auf, dass jetzt da der James irgendwie ein Verhältnis haben soll, weil sie eben Bescheid weiß, wer die leibliche Mutter ist. Klar, sie weiß ja natürlich selber auch, dass sie nicht die leibliche Mutter ist, aber das haben sie der Rachel eben das ganze Leben lang verheimlicht, was natürlich in so einer Situation, wenn du gerade Teenager bist und sowieso irgendwie dein Elternhaus scheiße findest und abhauen willst, reinstes Öl ins Feuer gießt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dieses Feuer, dieser Waldbrand, der war ja, haben wir ja in der ersten Episode auch schon besprochen, sehr sinnbildlich für ihr Leben und das passt da sehr, sehr gut dazu. Aber sie ist eben jetzt auch nicht besonders erstaunt, dass die sich da geküsst haben. Er entschuldigt sich auch und sagt, das war so ein impulsiver Moment, so ein Abschiedskuss mehr oder weniger nach diesem Gespräch, weil er eben immer noch dagegen ist, dass sie sich treffen. Und er wollte sie da jetzt nicht unbedingt knutschen oder küssen auf eine Liebesart, sondern das war quasi so, mach's gut, es kann aber einfach nicht funktionieren, du wirst Rachel nie zu Gesicht sehen. So, ja. Und er ist da weiterhin dabei und sehr eisern und er hat ihr eben, wie gesagt, immer dieses Geld überwiesen, um sie zum Schweigen zu bewegen. Also mit Geld zu manipulieren, zu sagen, du machst dein Leben, du hast aber nichts mit unserem Leben und nichts mit Rachel am Hut. Aber die Mutter, das kriegen wir dann jetzt im Laufe der Episode auch raus, hat schon länger nicht mehr dieses Geld angenommen, was ein sehr wichtiges Element ist später, finde ich. Weil sie eben viel mehr daran setzt, sie will sich da nicht mehr zum Schweigen zwingen lassen, sondern sie möchte ihre Tochter sehen. Und sie hat auch schon ihr ganzes Leben lang Briefe geschrieben, die Rachel aber nie bekommen hat. Also der James ist da zwar sehr offen in dem Moment und ehrlich, aber sympathisch wird er da wirklich auch nicht, weil er halt Rachel wahnsinnig viel vorenthält und auch diese Briefe nie gezeigt hat.
Ja, er nimmt ihr quasi die Entscheidung ab. Also klar, ich kann das verstehen, dass sie, also die Eltern, also die Mutterrolle wurde klar von der Frau von ihm übernommen. Also sie hat sie ja auch großgezogen und sich um ihr gekümmert, aber trotzdem hat man ja das Recht zu erfahren, wo man herkommt. Und wenn dann irgendwie diese Entscheidung einen komplett aus der Hand genommen wird, dann kann ich schon verstehen, dass man da nicht so positiv drauf reagiert und dass man da auch sauer reagiert, weil ich wäre das auch. Also wenn ich jetzt rausfinden würde, dass halt meine Eltern nicht die sind, die sie vorgeben und dass da irgendwie noch ein anderer Mensch ist, von dem ich irgendwie abstamme, würde ich auch erfahren wollen, was das für ein Mensch ist. Vielleicht nicht unbedingt, dass sie dann eine Mutterrolle in meinem Leben übernimmt, aber einfach zu wissen, wer das ist.
Naja, gerade in dem Alter, da hat man ein paar Jahre vorher, ist eh so eine Phase bei Teenagern, wo sie alles anzweifeln und das Elternhaus auch erstmal hinterfragen und da macht jeder Teenager so eine Phase auch durch, sind meine Eltern überhaupt meine Eltern? Und wenn du dann natürlich von so einer Wahrheit hier auch noch getroffen wirst, hätte ich eigentlich auch ganz clever gefunden, wenn da dann erst dieser Impuls gekommen wäre, von zu Hause abzuhauen. Also ich habe das der Rachel davor nicht so ganz abgenommen, dass sie aus diesem wohlbehüteten Elternhaus und als Musterschülerin und Liebling der Schule abhauen will mit Chloe. Also Chloe nimmt man das ja komplett ab, weil ihr Leben halt ziemlich shitty ist. Und dann kommt ja auch dieser beschissene David, den ich so dermaßen reingeritten habe in diesem Spiel. Ich habe dem kein Millimeter Platz gelassen, irgendwie in unser Leben zu kommen. Ich finde den immer noch so scheiße. Auch mit dem Vorwissen natürlich aus dem späteren Spiel. Aber der war richtig ätzend zu mir und ich zu ihm. Und deswegen hat es ja voll gepasst. Aber der Rachel habe ich es von Anfang an nicht so richtig abgenommen. Und spätestens mit diesem Wechsel, mit dieser Verkündung, da hätte das viel besser gepasst, wenn sie dann den Impuls gefasst hätte, komm, wir hauen ab.
Halt den Gedanken mal fest, weil da möchte ich später nämlich auch noch was dazu sagen mit Rachel und ist sie wirklich so, wie sie ist und so, das sollten wir vielleicht am Ende noch mal kurz hinten dranhängen. Aber es kommt dann in der Episode 3 zum großen Showdown am Ende, aber es ist eigentlich gar nicht das Ende, aber es kommt zum Showdown am Schrottplatz, weil das im Grunde so eine Art Rückzugsort für die beiden wird. Also besonders Chloe verbringt da relativ viel Zeit, weil sie es natürlich zu Hause auch nicht mehr aushält, weil da ihr Vater, also ihr neuer Vater mehr oder weniger, den man ja auch dann kennt, den David im späteren Verlauf, dann gerade so drauf und dran ist, bei seiner Mutter einzuziehen. Und das wird jetzt alles ernst. Und deswegen fällt ihr daheim erst recht die Decke auf den Kopf und dann sitzt sie halt immer am Schrottplatz rum. Repariert da irgendwie ein Auto, weil die zwei auch den Plan ja haben, dann abzuhauen und dafür braucht man dann einen fahrbaren Untersatz. Deswegen macht sie sich dran, so einen Pickup-Truck da zu reparieren. Und dann gibt es einen Streit und Kampf, weil Frank und sein Dealer-Kollege Damon, den hast du ja auch schon angesprochen, Manu, sind nämlich auch da und da dieser Streit dann eskaliert, weil der Damon dann rausfindet, dass die Rachel die Tochter von dem DA Amber ist, also von dem District Attorney und natürlich auch so ein bisschen der Erzfeind der Drogendealer-Community in der Stadt als Staatsanwalt, zieht er dann ein Messer und dann kommt es eben zum Kampf und ich glaube, da ist es fast egal, was man macht. Man hat natürlich dann so ein bisschen Kampfsequenz, aber im Endeffekt vermute ich, dass es immer darauf hinausläuft, dass Rachel da bei diesem Kampf irgendwie mit dem Messer verletzt wird. Die zwei hauen dann ab und Chloe bringt dann Rachel ins Krankenhaus. Das ist, glaube ich, immer so, egal was man da macht, ob man jetzt im Kampf gut ist oder schlecht. Es wird immer darauf hinauslaufen, dass Rachel da im Krankenhaus landet, weil das, glaube ich, einfach für die weitere Handlung dann wichtig ist.
Ne? Ja. Ich denke auch.
Man kämpft ja auch nicht wirklich, man entscheidet ja nur, ob man irgendwie da irgendwie kurz was macht. Das ist ja keine Actionsequenz wie bei Telltale oder so.
Dann ist es wahrscheinlich wirklich immer so.
Die Actionsequenzen beschränken sich hier wirklich darauf, Tisch zu decken und Auto zu reparieren. Also sehr mechanisch insgesamt dieses Spiel an diesen Stellen. Die hätte es fast überhaupt nicht gebraucht, aber gut. Ja,
ist halt so. Aber halt auch realistisch. Ich meine, ich kenne wenig 16-Jährige, die wirklich versiert sind in Martial Arts oder der irgendwelche Drogendealer einen auf die Mütze hauen können. Also
ja, aber da spielt vor allem eine Rolle, dass Frank halt, also wenn Frank nicht gewesen wäre, dann wären die beiden Mädels, glaube ich, tot an der Stelle. Der Frank hält den ja wirklich auch nochmal ab und zurück und damit zeigt sich ja auch das, was du vorhin angesprochen hast, Daniel, dass ihm da schon ein bisschen was liegt an Chloe, dass da mehr ist als nur, du schuldest mir noch $112 oder so.
Dann kommt die nächste Sequenz automatisch im Krankenhaus, wo Rachel dann ist, also sie überlebt da, ist wohl auch jetzt nicht irgendwie massiv gesundheitsgeschädigt, es ist halt nur relativ knapp irgendwie an der Arterie vorbei, aber sie muss da ein paar Wochen im Krankenhaus bleiben und hat aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen davon getragen. Und dann kannst du eben als Chloe mit Rachel nochmal reden im Krankenhaus. Und dann sagt sie also, ja, ich will aber trotzdem meine Mutter mal kennenlernen zumindest. Also dieses, was auch Lisa sagt, ich habe ja ein Recht drauf, sie kennenzulernen und ob ich sie dann in mein Leben lasse oder ob sie meine Mutter sein darf, das entscheide dann immer noch ich, aber ich finde zumindest, mal kennenlernen darf ich sie. Und dann überredet sie Chloe, bei ihrem Vater im Büro einzubrechen, weil sie mutmaßt, dass der ja irgendeine Form haben muss, um sie zu kontaktieren, irgendwelche Unterlagen, irgendwelche Briefe, irgendwelche Adressen oder sonst was von ihr, also irgendeinen Anknüpfungspunkt, weil die zwei ja überhaupt nicht wissen, wer die Sarah ist, wo man sie finden kann. Und deswegen brichst du dann als Chloe in dem Büro ein von ihrem Vater, was mit so einem Zeitschaltding gesichert ist, also beziehungsweise so ein Alarmsystem mit einem Code und den gibt sie dir aber, damit du da reinkommst und dort wühlst du dann die Akten und alles durch und stellst dann eben fest, dass der Vater halt dann ja doch nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Also klar, du findest dann auch so raus, dass die sie die Schecks nicht mehr angenommen hat, die Sarah, und dass er die Briefe nicht weitergeleitet hat an Rachel, aber du findest eben auch raus, dass er offenbar mit dem Damon irgendwie unter einer Decke steckt und ihn auch dafür bezahlt hat, dass er da die Sarah irgendwie unter Druck setzt. Und das ist dann irgendwie doch nochmal ein ganz anderes Licht, was das auf den Vater
wirft. Ja, viel schlimmer noch. Er hat ihn dafür engagiert, Sarah wieder drogenabhängig zu machen, damit sie eben ihr Leben nicht wieder im Griff kriegt, um Kontakt zu Rachel aufzunehmen, damit sie halt immer diese Drogentante bleibt, die eben zu schlechten Einfluss darstellt für diese Musterschülerin. Also das finde ich ja viel perfider noch, als sie irgendwie zu erpressen oder wegzuhalten von Rachel, dass er sie wirklich halt wieder ihr Leben versaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon ein richtiger Dickmove, ehrlich gesagt. Also, wow.
Schon nicht nett, nein.
Fandet ihr das glaubwürdig? Also es war fast schon so ein bisschen sehr TV-soapig, dass der so böse ist auf einmal, dieser James. Das ist ja nicht nur so ein
ja, also weißt du, das in ist so einer mexikanischen Telenovela.
Er hat sich da so ein Schnurrbart angeklebt und so, I made it.
Macht ja
wahaha, und geht auf ein Bild. Also das hatte so ein bisschen krassen Wandel, fand ich. Ja.
Ich habe ihm tatsächlich mehr zugetraut. Ich dachte am Anfang, dass er Damon dafür engagiert hat, sie quasi aus dem Weg zu räumen. Ja. Und das dieser Damon halt, ich habe erst geschnallt, dass er halt sie wieder drogenabhängig machen wollte, als dann wirklich die Szene in der Old Mill war mit der Drogenspritze. Vorher dachte ich so, okay, der hat sie dafür bezahlt, sie umzubringen. Und das fand ich dann, also in meinem Kopf war das alles doch viel dramatischer und viel telenoveliger.
Bevor wir da gleich dazu kommen, zu der Szene in der Mill, da taucht er dann in dem Büro vorher von dem Amber, taucht dann auf einmal der Elliot auf, der dir hinterm Krankenhaus hinterhergelaufen ist, der dir gefolgt ist, weil er irgendwie wissen wollte, was mit dir los ist. Und dann, finde ich, wird's ein bisschen strange, weil der dann auf einmal zu so einem Mega-Creep wird, der offenbar, also er ist offenbar in Chloe verliebt und wird dann aber irgendwie aggressiv, weil sie ihn zurückweist und irgendwie dann sperrt er so die Tür zu und ich finde, das war so ein bisschen so ein, ja, weiß ich nicht, so ein ganz komischer Twist, weil der Typ vorher, der schreibt ihr halt mal und so und taucht halt mal so auf und sagt, hey, wollen wir nicht heute Abend zu diesem Theaterstück gehen und so, aber dass der dann so krass zu so einem Bösewicht wird und quasi sogar anfängt, sie einzusperren, fand ich dann doch irgendwie eine ganz komische Wendung. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass das so gedreht oder aufgelöst wird. Also ich weiß nicht, Lisa, wie fandest du denn da dieses, dass Elliot auf einmal dann der Bösewicht da
wird? Also mich hat das diesen Eindruck gehabt von diesem, es gibt ja ganz oft so diese Idee, wenn man halt der Nice Guy ist oder der nette Typ, dass man dann irgendwie das Recht hat darauf. Also so, ich bin halt nett zu ihr, deswegen habe ich quasi das Recht, dass sie mich mögen muss und dass sie was mit mir haben muss. Also ich muss nur nett genug sein zu jemandem und dann wird das sich schon so irgendwie ergeben. Und deswegen fand ich das eigentlich, also dass er halt so durchgedreht ist, fand ich halt auch sehr von 0 auf 100. Aber dass er halt schon so ein bisschen obsessiv in sie verknallt ist, das war, das finde ich, das hat man schon gemerkt, vor allem weil er ja auch die Fotos und so von ihr, von den beiden behalten hat und so. Und ich fand's halt okay. Ich fand's ein bisschen krass, dass er ihr halt, also ich fand's ein bisschen überraschend, dass er dann auf einmal aufgetaucht ist, weil es ja auch sich überhaupt nicht irgendwie angedeutet hat, dass er ihr ständig überall hin folgt. Also wenn, das wird ja dann wahrscheinlich schon öfters vorgekommen sein, dass er ihr quasi hinterhergelaufen ist. Also und dass er sie dann jetzt in diesem Moment zur Rede gestellt hat, okay. Aber ich fand es dann okay, dass man ihn quasi ins offene Messer hat laufen lassen und die Polizei gerufen hat. Also das hat er dann in dem Moment auch verdient.
Ja, ich fand es aber auch, wie Daniel, was Daniel gesagt hat, zu creepy irgendwie. Also das war so, man hat so gemerkt, die Autoren brauchten noch irgendwie einen Spannungsmoment in diesem Büro und es hätte völlig gereicht, wenn da jetzt der Amber, der Vater, reingekommen wäre und sie dabei bei frischer Tat ertappt. Also das wäre ja schon spannend genug gewesen, dass sie da im Büro des DAs rumstöbert und sie zerstört ja dann auch Beweise und findet wirklich Sachen, die ihn seinen Job kosten könnten. Also das hätte völlig gereicht. Es war schon spannend genug, da hätte auch gar keiner mehr kommen müssen. Man hätte vielleicht irgendwie Geräusche hören können oder Türen und sich schnell aus dem Fenster klettern oder so, aber das fand ich irgendwie völlig übertrieben mit diesem Elliot, weil der halt auch so einen Mega-Wandel dann hat und auf einmal so ein Deus Ex quasi ist als Bösewicht und da runterkommt und sie da wirklich so richtig in die Ecke treibt, übergriffig wird, dass man wirklich die Polizei rufen muss. Das war zwar ein cooles Beleidigungsduell, dass man mit ihm redet, während das Handy an ist, um die Polizei zu rufen. Das war ja mechanisch, hat das irgendwie an der Stelle richtig gut funktioniert. Mhm. Aber man wusste ja eh, dass man es irgendwie so oder so schafft, auch wenn man das irgendwie versemmelt, ist ja jetzt nicht Game Over. Und das fand ich zu krass. Und dass sie dann einfach so irgendwie, ach gut, die Polizei kommt, du bist jetzt am Arsch, aber ich flüchte irgendwie aus dem Hinterhof, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also auch, dass das dann nachher nicht mehr Thema ist, das muss ja ein Riesenskandal dann gewesen sein. Das spielt dann als gar keine Rolle mehr, fand ich irgendwie völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen mit diesem Elliot. Fand ich unnötig.
Ja, das war irgendwie so ein bisschen, oh, jetzt müssen wir schnell hier nochmal irgendwie eine dramatische Situation reinbringen und dann haben sie, also ich fand, es war so ein bisschen eine vergebene Chance. Ich fände nämlich, es wäre nämlich ein cooler Twist gewesen, wenn dann da rausgekommen wäre, was ja Elliot so ein bisschen andeutet, dass Rachel eigentlich nur mit Chloe spielt und eigentlich total manipulativ ist. Und Elliot macht ja so eine Andeutung und sagt, hey, hast du nicht selber gemerkt, was Rachel für eine gute Schauspielerin ist auf der Bühne? Und wenn sie das auf der Bühne beherrscht, dann kann sie es wahrscheinlich auch im echten Leben. Und ich finde, das würde so viel erklären. Das würde zum Beispiel auch erklären, warum die Musterschülerin, die aus dem heilen Zuhause kommt, ständig sagt, ah, ich muss da weg, ich muss da raus und so. Und weil natürlich weiß man dann später, dass Rachel vielleicht belogen wurde von ihrem Vater. Aber trotzdem macht jetzt dieses Haus nicht so den Eindruck, als ob sie da irgendwie total leidet oder sowas, ne? Und klar ist man als Teenager immer so ein bisschen rebellisch und so, aber ich finde trotzdem die Musterschülerin, die aus dem tollen Haus kommt, aber trotzdem dann abhauen will, etwas unglaubwürdig. Und wenn man aber dann rausbekommt, Und dazu würde dann ja auch das passen, dieses Gespräch am Anfang, ne, dass eigentlich Rachel immer Scheiße baut, aber dann immer andere für sie findet, die dann quasi das Ganze auf sich nehmen. Und das eigentlich immer nur so manipulativ ausnutzt, dass sie vielleicht so einen ja positiven Effekt auf andere Leute hat, dass sie so einnehmend ist mit ihrer Art. Das fände ich, das wäre total der coole Twist gewesen, finde ich. Und das hätte dann auch erklärt, warum Rachel dann später mit Frank zusammenkommt und warum Chloe auch später so zynisch wird, weil sie eben so verletzt wurde, weil sie da eben drauf reingefallen ist. Also vielleicht passiert das dann hinten raus, das weiß ich nicht, aber zumindest in der Episode und auch im Ende, wie man das sieht mit den zwei dann, wird das irgendwie in keinster Weise irgendwie angedeutet. Und das fände ich aber total cool, dass man im Prinzip auch den Spieler, weil selber ist man ja auch so ein bisschen dann irgendwie, man gönnt das den zwei, dass sie zusammenkommen und dass sie irgendwie eine Beziehung führen können, auch wenn man weiß, dass es nicht gut ausgeht. Und wenn man da auch als Spieler dann voll in die Falle tappt und halt dann selber total von den Kopf gestoßen ist, dass Rachel doch dann eher manipulativ ist. Das hätte ich total cool gefunden, aber es passiert leider nicht.
Vor allem, weil das auch das Bild von Rachel so ein bisschen brechen würde, weil sie wird ja von allen so als perfekt dargestellt, irgendwie bei allen beliebt, die beste Schülerin, irgendwie alle sind mega begeistert von ihrer sie ist die beste Schauspielerin, sie ist, also es, wenn man andere Leute von Rachel reden, reden sie ja immer in sehr, sehr hohen Tönen und dann wird das halt auch irgendwie so ihr Bild ein bisschen brechen. Ja? Da hast du schon recht, das wäre irgendwie ein coolerer Twist gewesen und halt hätte der Figur auch ein bisschen mehr Tiefe gegeben.
Also es muss ja irgendwas Dramatisches passiert sein, was Rachel und Chloe wieder auseinandergebracht hat und was Rachel dann gleich um 180 Grad gedreht hat und sie dann mit Frank zusammenbringt. Also das sind ja schon irgendwie Sachen, die jetzt nicht so auf der Hand liegen und sich andeuten, sondern das sind ja dann schon krasse Entscheidungen und für die auch nur, weiß ich nicht, 2-3 Jahre bleiben oder sowas, ne?
Es gibt ja diese vierte Episode, die habe ich jetzt auch nicht gespielt, ob da jetzt irgendwo noch was drin ist, diese Bonus-Episode, die es nur in der, keine Ahnung, Deluxe-Episode gab, wo dann nochmal so ein Zwischenstück existiert, wo Max dann auftaucht. Genau, die haben wir jetzt noch nicht gespielt, das meine ich damit. Die ist nicht Teil dieser Trilogie sozusagen, dieser drei Episoden und ist als Bonus-Content. Die wird dann auch nicht so lange sein. Bin mal gespannt, was da noch passiert. Weil da spielt ja dann Max auch wieder mit.
Also vielleicht gibt's da dann einen großen Twist, aber es wäre natürlich extrem fies, das in der Bonus-Episode zu verstecken. Das ist ja so wie das True Ending auf der Collector's Edition DVD dann mal auszuspielen, also im Director's Cut. Nee, das
meine ich damit, da wird nichts mehr allzu Großes drin sein. Das ist dann eher, glaube ich, so ein Fanservice für Leute, die halt beide Spiele gespielt haben. Genau.
Gut, also um ganz kurz die Handlung nochmal zu Ende zu führen, also man trifft dann Sarah in der Mill, wie du, Lisa, das schon gesagt hast, aber die sagt dann, ja, schau mal, ich bin ja hier eh so ein Wrack und jetzt bin ich auch wieder auf den Drogen, weil sie natürlich dann von dem Damon dazu gezwungen wurde und ich komme hier nicht mehr raus aus diesem Loch und eigentlich will ich jetzt auch eigentlich nicht meiner Tochter ihr Leben zerstören, indem ich sie aus dieser heilen Familie in Anführungsstrichen rausreiße und ich möchte sie eigentlich gar nicht mehr sehen, weil das macht wahrscheinlich mehr kaputt, als dass es irgendwie Glück bringt oder irgendwas repariert. Und dann kehrst du mit dieser Information, also versuchst natürlich Sarah noch zu überreden, aber es funktioniert halt nicht so wirklich und dann kehrst du mit dieser Information als Chloe zurück ins Krankenhaus. Und dann kommt so das große Finale, auf das es hinausläuft, die große Endentscheidung. Lisa, man kann dann Rachel die Wahrheit sagen oder man kann sie anlügen, was die Begegnung mit Sarah und was auch das, was ihr Vater im Verborgenen noch getrieben hat.
Und wichtig an der Stelle, dass Sarahs Wunsch explizit ist, Rachel eben das nicht zu verraten, weil sie dann nicht nur die Mutter verloren hat, ihre lebendige, leibliche, sondern eben auch ihren liebenden Vater. Also sie weiß, dass James sie liebt, Rachel, und alles für sie tut, auch wenn es eben gegen das Gesetz verstößt und unethisch und unmoralisch ist, amoralisch. Aber sie wünscht sich explizit, dass Rachel wenigstens ihren Vater noch behält, was ja aus ihrer Sicht ein durchaus nachvollziehbares Motiv ist. Mit dem Wissen geht man ja hin. Also man entscheidet es ja nicht so ganz selber, sondern man ist schon so ein bisschen manipuliert von Sarah, fand ich an der Stelle. Oder, Lisa?
Ja, sie hat da ja auch wirklich einen Punkt. Also Sarah hat sich ja dazu entschieden, sich wieder zurückzuziehen und quasi Rachel nicht kennenzulernen. Und würde man dann halt ihr die Wahrheit sagen, wäre ja komplett alles gebrochen, dann hätte sie ja ein komplett zerstörtes Elternhaus. Hm. Also dann hätte sie ja ein schlechtes, dann wird sie ja auch mit ihrem Vater brechen und dann wird ja quasi jeder Halt in dem Sinne zerbrechen. Also man merkt ja auch über die Geschichte, dass Rachel ihren Vater liebt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da halt so eine grundlegende Abneigung ihrem Vater gegenüber ist, sondern dass halt einfach dadurch, dass irgendwelche Geheimnisse in der Familie sind, dieses Verhältnis zwar angeknackst ist, aber dass sie ja trotzdem sich ein enges Verhältnis mit ihm wünscht und ja auch, dass sie nicht irgendwie nur Abneigung für ihn hat, sondern dass da ja wirklich etwas ist, was sie daran festhält und dass sie ja ein gutes Verhältnis zu ihm eigentlich haben will. Mhm. Also deswegen habe ich Rachel auch angelogen. Boah. Also ich habe es ihr nicht gesagt. Ich war eine schlechte Freundin.
Das ist ja krass. Wie hast du dich denn entschieden, Daniel?
Also ich habe ja auch die Wahrheit gesagt. Ja. Es ist halt immer schwierig. Ne? Man kann Argumente für beide Seiten finden. Also da gibt es jetzt wirklich kein richtig oder falsch. Ich kann beides nachvollziehen, dass man halt sagt, ist denn wirklich was gewonnen, wenn ich ihr jetzt die Wahrheit sage? Hat sie dadurch jetzt irgendeinen Vorteil oder lässt man sie halt einfach in dieser Illusion leben und zerstört eben quasi nicht ihr, in Anführungsstrichen, heiles Elternhaus. Genauso gut kann man aber sagen, ja, aber sie hat ein Recht drauf, die Wahrheit zu erfahren und sie kann ja dann trotzdem mit dieser Information, wenn sie die hat, sagen, okay, aber ich gehe trotzdem zurück in mein Elternhaus, weil auch wenn die Mutter, also die Frau vom District Attorney nicht meine leibliche Mutter ist, aber sie hat halt mich wie eine Mutter aufgezogen und das kann ja manchmal auch ein sehr starkes Beziehungskit sein, so ungefähr. Und deswegen habe ich da irgendwie mich dann schon entschieden, die Wahrheit zu sagen, weil ich gedacht habe, okay, dann weiß sie zumindest die Wahrheit. Ich habe dann mir nichts vorzuwerfen, ich habe die Wahrheit gesagt und was sie damit macht, kann sie dann selber entscheiden.
Ich finde es krass, dass ihr das so seht, also dass ihr beide die Pro-Argumente seht, ihr das zu verheimlichen. Die sehe ich nämlich null, überhaupt gar nicht. Also ich finde, dafür sind die Taten, die James gemacht hat, zu krass. Wenn das jetzt nur ein Verhältnis gewesen wäre, in Anführungszeichen, ja, dass er irgendwie dass die leibliche Mutter ihr verschwiegen hat, das kann ich noch durchgehen lassen, weil klar, Rachel ist halt behütet aufgewachsen und das ist eine Erwachsenenentscheidung quasi jetzt zu sagen, sie möchte da keine Rolle mehr in dieser Welt spielen. Das fand ich okay noch. Das hätte ich ihr jetzt noch nicht verraten. Wenn jetzt dann auch noch diese Sache dazugekommen wäre, dass sie jetzt vielleicht weiterhin ein Verhältnis gehabt hätten, ja, ein sexuelles oder so, dann hätte ich auch gesagt, also gut, das muss ich nicht unbedingt wissen, dann hätte ich vielleicht noch irgendwie nichts gesagt. Aber das, was James gemacht hat, sie wirklich so dermaßen mit einem von einem Drogendealer engagiert, gefangen zu nehmen, zu fesseln mit Heroin, nachdem sie gerade wieder clean ist, anzufixen, das ist so dermaßen daneben, dass ich gesagt habe, das kann ich ihr nicht verschweigen. Also da mache ich mir ja auch meine Beziehung mit Rachel kaputt, wenn sie das mal irgendwann rausfindet, dass die einzige Person, der sie momentan vertraut, ist ja Chloe, sind ja wir. Und wenn sie dann auch rausfindet, dass sie von ihr auch noch belogen wurde, dann ist ja wirklich auch diese Beziehung komplett am Arsch, weil dann alle sie anlügen. Und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man dann ihr nicht die Wahrheit sagen kann in dem Moment.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, um zu erklären, wie die Beziehung zwischen den zwei in die Brüche geht. Dass das dann irgendwann vielleicht doch rauskommt und dann weiß Rachel, hey, Chloe hat mich auch angelogen und jetzt ist das Vertrauensverhältnis zu ihr auch erschüttert.
Vielleicht erfährt sie es ja später von Frank und das ist der Grund, warum sich da eine Beziehung aufbaut. Stimmt. Weil Frank der Einzige ist, der irgendwie ehrlich zu ihr war. Weil er hat das Ganze ja mitbekommen. Er war ja auch da.
Stimmt. Lisa ist wieder einfach einen Schritt voraus und hat das alles schon. Sieht das meilenweit kommen. Das wäre natürlich, weil klar, weil Frank hat ja auch Kontakt zu Sarah und das weiß ja auch Rachel und dann versucht sie vielleicht über ihn ranzukommen, weil sie ja sagt, ja, Chloe kann mir nicht helfen. Ich kontaktiere mal den Frank und versuche über den eine Verbindung herzustellen und der sagt ihr dann, was wirklich passiert ist. Und dann, klar, ist er natürlich der Good Guy in Anführungsstrichen, weil er ihr die Wahrheit sagt und weil er ihr hilft und Chloe ist böse, weil sie angelogen hat. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Das heißt, da lese ich aber raus, dass ihr beide auch es nicht geschafft habt, dass Rachel und Sarah noch zusammentreffen, oder?
Nee. Ja, nee.
Genau. Das ist nämlich relativ schwierig, weil wir nämlich alle die Team Knutschen gewählt haben. Ich habe dann mal nachgelesen, weil ich dann auf YouTube und so gesehen habe, dass es eben dieses Treffen gibt auch zwischen Sarah und Rachel. Das kann man tatsächlich freispielen, ist ein Secret Ending sozusagen. Und das funktioniert nur, wenn du das Armband nimmst bei diesem Liebesbeweis, weil du dann in der Mill als Chloe, die Mutter erkennt dieses Armband irgendwie und fordert das dann ein und dann gibst du es ihr und dann so kommt es dann wieder zu Rachel quasi zurück, weil die beiden sich dann noch treffen können. Mhm. Fand ich auch interessant.
Interessant also, schon.
Die meisten Leute werden wahrscheinlich den Kuss nehmen.
Aber es ist schon etwas verquert, oder? Dass es dann an diesem Armband liegt, dass das dann der quasi MacGuffin ist, der das Ganze dann irgendwie anleitet, dass es zu diesem Ending dann doch noch kommen kann. Also es
ja, und so richtig groß oder viel erfahren tut man da auch nicht. Es ist ja am Ende dann so beim Abspann, sieht man ja noch die ganzen Personen, die hier irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und dann ist doch diese Szene, wie die beiden auf dieser Parkbank sitzen, die wir aus dem ersten Spiel schon kennen, ja. Mit diesem Sonnenuntergang, wo hinten dann der Sturm ist. Und da taucht dann quasi stumm Sarah auf mit einer Blume und Rachel und Sarah treffen sich und umarmen sich. Also da ist jetzt auch keine großen Dialogoptionen oder irgendwas. Das ist nichts mehr Interaktives.
Ach so, okay.
Das ist wirklich nur ein so ein Abschlussbild, dass dann halt die Sarah noch reinläuft und man sieht halt, die beiden haben sich noch gefunden. Was dann natürlich auch sehr rührend ist in dem Moment, aber habe ich auch nicht beim Spielen geschafft, eben wie gesagt durch den Kuss. Das ist der einzige Unterschied dann am Ende.
Na gut, Fazit, ich fand tatsächlich Episode 3 wirkte für mich so ein bisschen schnell abgewürgt. Also so dieses, oh, wir sind schon in der dritten von der letzten und deswegen müssen wir jetzt hier schnell zum Ende kommen. Also ich finde, da bleiben einfach auch viele Fragen offen. Ich fand zum Beispiel dieses, warum ist denn der Waldbrand kein Thema mehr? Der wirkte in Episode 1, was ich gesagt habe, so dramatisch und so bedrohend für den ganzen Ort. Also und das ist dann einfach vom Tisch gefegt. So, ja, da hinten, da brennt's halt noch irgendwie, aber das ist schon unter Kontrolle und keine Ahnung so. Der Vater von Rachel sagt zwar mal, dass da wegen Brandstiftung ermittelt wird, aber man hat da bisher noch keine Hinweise und das versickert dann einfach so, ne? Und dann dieses, hat Rachel denn vielleicht übernatürliche Kräfte? Weil am Ende von Episode 1 in diesem Waldbrand, da wirkt das so, als ob sie irgendwie was hat, weil sie schreit ja so und dann sieht man auch diese ja, Luftflirren-Dinger so und das facht ja dann das Feuer erst nochmal richtig an. Und also ich bin jetzt da kein Pyrotechnik-Experte, aber ich würde mal behaupten, die wenigsten Menschen können so viel Luft rauspusten und schreien, dass sie irgendwie einen ganzen Wald anzünden damit. Deswegen wirkt das schon so, als ob sie irgendwie übernatürlich begabt ist. Aber auch das ist kein Thema mehr. Das wird einfach mal so hingeworfen, um dich vielleicht so ein bisschen anzufixen und dann einfach nie wieder angesprochen. Und auch das mit dem Einbruch, wie du sagst, Manu, das müsste doch eigentlich einen riesen Aufreger geben, dass da eingebrochen wurde. Man kann natürlich sagen, naja, aber der weiß ja, der Vater von Rachel, dass er da eine Menge kompromittierendes Material hat und deswegen geht er da gar nicht groß drauf ein. Und als dann die Polizei kommt, sagt er so, ja, nee, das war ein Fehlalarm, da ist nichts passiert oder sowas. Ne? Also, aber genau, dann, ja, so das denke ich auch. Hätte man es zumindest auflesen können.
Aber Elliot weiß dann ja irgendwie auf einmal, Elliot ist da ja mit rein verwickelt, also das war ja auch so unnötig. Mhm. Das mit dem Waldbrand wird schon nochmal kurz angesprochen, aber eben nicht mehr in der Geschichte zwischen Rachel und Chloe. Also es spielt nicht mehr Teil der Hauptstory. Die zwei kriegen da keine Probleme mehr, aber es ist so nebenbei immer mal wieder ein Thema. Wenn man da zum Beispiel durch das Krankenhaus läuft, sieht man eben zwei völlig abgewrackte Feuerwehrmänner, die irgendwie ihren Freund besuchen, der wegen Rauchvergiftung irgendwie im Krankenhaus liegt und so. Und es gibt eine extra Zettel und Aufnahmestation. Alle, die durch den Waldbrand betroffen sind, dürfen da eben direkt dahin laufen zu dieser Station. Die wurde extra dafür eingerichtet. Also man sieht schon, dass das für Acadia Bay ein großes Thema ist. Aber für die zwei Mädels spielt es gar keine Rolle mehr. Es ist ein bisschen schlechtes Gewissen bei Chloe. Man kann dann auch Geld spenden. Wenn man dieses Geld hat, was man da einfordert, kann man das zum Beispiel auch für diesen Waldbrand spenden an dieser Spendenbox. Also so Kleinigkeiten kommen schon vor. Aber es ist nicht jetzt besonders groß, nochmal im Thema. Dafür, dass es so ein großer Cliffhanger war, spielt es eigentlich nur da eine Rolle, dass man in dieser abgebrannten Mill dann nochmal sich trifft, wo halt am Anfang das Rockkonzert war. Das ist eigentlich die einzig größte Relation dazu.
Ja, aber ich hätte auch gedacht, dass es irgendwie im Finale nochmal eine Rolle spielt, dass man irgendwie von diesem Feuer eingeschlossen wird oder dass man da irgendwie, dass sich das irgendwie mit in den dramatischen Höhepunkt mit einschreibt. Also das hätte ich halt auch erwartet. Ich fand auch ein bisschen, also ich fand diese Traumsequenzen mit Chloes Vater fand ich zum Beispiel auch schön, aber die hatten ja auch kaum Relevanz an und für sich. Mhm. Also ich habe bis heute auch nicht verstanden, was dieser komische Rabe da die ganze Zeit soll. Wofür der symbolisch steht. Also der war die ganze Zeit da, aber so richtig.
Ja, der Rabe ist doch immer so Symbol für Tod und so, oder? Also ich meine, die spielen da, glaube ich, einfach so ein bisschen mit dieser Erwartungshaltung, dass wir halt alle schon wissen, was mit Rachel passiert im Nachfolgespiel sozusagen. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen so eine bedeutungsschwangere Andeutung,
ja, also,
dass dieser Rabe da ist.
Das war auch das Einzige, was mich noch so, also ich fand das Ende einfach ein bisschen zu viel gut. Also so, alle sind glücklich und hier der Vater, wie heißt der David macht dann
James.
Der quasi neue Vater, der David, macht dann ja irgendwie der Mutter von Chloe einen Heiratsantrag und alle sind glücklich und alles. Also das war mir ein bisschen zu sehr auf Happy End getrimmt. Das Einzige, was mich da noch so ein bisschen versöhnt hat, war diese Schlussepisode, wo man dann das Handy von Rachel klingeln sieht. Und du siehst dann irgendwie schon so 17 entgangene Anrufe und Chloe versucht verzweifelt, sie zu erreichen und es brummt so auf dem Tisch und dann fährt die Kamera so leicht zurück und dann siehst du so Foto-Equipment und dann siehst du immer so so ein Blitzlicht und dann weißt du, okay, das ist offenbar die Szene, wo Rachel dann entführt wurde und unter Drogeneinfluss diese Bilder gemacht werden, was ja dann...
Boah, das war so ein Schlag in die Magengrube. Es war so bitter in dem Moment.
Ja, aber das finde ich, das hat so, das Ende war so süß, dass ich da fast Zahnschmerzen von bekommen hätte und das war das, was zumindest den Zyniker und den Thriller-Freund in mir noch ein bisschen versöhnt hat. Also zumindest ist nicht alles gut in Life is Strange. Im Hauptspiel geht dann doch wieder alles schief.
Wenigstens stirbt noch einer, ne?
Genau. Ja, ich weiß nicht, Lisa, fandest du das nicht so, dass man da irgendwie am Ende doch das Gefühl hatte, das geht alles zu gut aus?
Ja, schon. Vor allem, wenn man halt weiß, was da halt danach passiert. Also, ich hatte auch vor allem auch das mit David und Joyce, das war bei mir, also ich bin ihm halt ein bisschen entgegengekommen und dann hat sich halt, ne, war bei mir das Ende, dass sich da auch noch irgendwie so eine Gruppenumarmung gab, zwar ein bisschen unfreiwillig von Chloes Seite aus, aber... Es wirkte schon so ein bisschen so, ob es jetzt so eine tolle neue Familie und man weiß eigentlich, dass sie ja mit David auf jeden Fall noch brechen wird. Und halt auch, dass sie dann, also es hat ja auch überhaupt keine Bewandtnis, dass Chloe von der Schule geworfen wurde. Also das hat ja auch überhaupt keine Folgen. Also sie steht ja trotzdem da mit dem Truck vor der Schule und holt Rachel ab und es ist, ja, du hast schon recht, es ist halt alles so ein bisschen in helle Farben gemalt und das macht es halt irgendwie nicht besser.
Also ich fand es ganz nett, dass man halt sieht, wie sie dann irgendwie sich von der Rachel irgendwie ein T-Shirt ausleiht mit so einem, da kann man dann selber entscheiden, welches man da anziehen möchte. Da hat sie dann so, da kommt sie dann langsam auf diesen Punk-Stil, ne? So, weil sie färbt sich dann erst so eine Strähne blau und dann sieht man in der Endsequenz, wie sich dann die kompletten Haare blau färbt. Also man sieht so langsam diese Transformation zu der Chloe, die man dann im Hauptspiel kennt. Das war ganz nett hingelegt, so ein bisschen so den Ball schon in die Richtung gespielt, aber trotzdem fand ich, dass man es einfach in Episode 3 hier jetzt in Before the Storm nicht auf so ein Happy End hätte hinauslaufen lassen dürfen, weil dafür ist dann einfach das Hauptspiel zu düster.
Ich fand es auch, wie gesagt, schade, dass halt überhaupt nichts angedeutet wurde, was ja in der ersten Episode mega relevant ist. Ich weiß halt nicht, ob die das nicht spoilern wollten für die Leute, die das erste Spiel noch nicht gespielt haben. Aber zum Beispiel, dass sich zwischen Frank und Rachel halt auch noch nichts anbahnt. Also ich hätte es halt irgendwie cool gefunden, wenn man da irgendwie schon so eine gewisse Spannung oder dass man, die haben sich ja noch nicht mal kennengelernt richtig, die haben ja nie irgendwie richtig interagiert. Also das einzige Mal, wo sie aufeinandertreffen, wird Rachel abgestochen. Also da merkt man halt auch nicht, dass ob da jetzt ja,
nicht wirklich der beste was Anfang für eine Beziehung, das stimmt.
Warst du nicht das Mädchen, was so viel geblutet hat? Ist mir gleich im Kopf geblieben. Ja, dass man da irgendwie, dass sich da irgendwie noch nicht was gezeigt hat, dass man irgendwie so merkt, so okay, Rachel hat ein Interesse für beide, für Chloe und für Frank. Und
David.
Für David, oh. Nee, dass man da halt irgendwie nicht so richtig was von spürt. Also das hätte ich halt cool gefunden, wenn man da halt noch so ein bisschen Ansatz gehabt hätte.
Ja, das hätte aber auch diese wunderbare Beziehung zwischen Chloe und Rachel auch so ein bisschen dann gebrochen. Also dafür war, glaube ich, nicht genug Zeit mit 3 Episoden, das auch noch anzudeuten. Also ich finde, es könnte jetzt auch an der Stelle noch mal 2 Episoden weitergehen. Gerne, um diesen Bruch zwischen, also wirklich, die Beziehung ist jetzt ja quasi auf dem Höhepunkt, also geht jetzt ja richtig los zwischen den beiden, finde ich. Es fühlt sich richtig eng an zwischen den beiden. Abhauen wollen sie jetzt ja nicht mehr so wirklich. Mich hätte jetzt halt noch interessiert, wie es da weitergeht zwischen denen und was dann wirklich zu dem Bruch führt. Und das sehen wir ja leider nicht, das habt ihr ja schon gesagt. Da jetzt aber auch noch in den 3 Episoden reinzuquetschen, dass sich mit Frank was entwickelt, dafür ist sie ja viel zu sehr verknallt in Chloe gerade. Also das hätte meiner Meinung nach da nicht reingepasst. Da ist ja noch ein paar Jahre dazwischen, da passiert ja noch einiges. Kann man theoretisch ja noch weitererzählen.
Ja, es hätte ja gereicht, wenn man es irgendwie so mit Blicken andeutet oder so, dass die beiden sich wenigstens mal kurz unterhalten oder dass man da halt merkt, dass da...
Hätte ich jetzt nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Nee, mir fehlt aber trotzdem jetzt halt einfach die Auflösung, wie das dann dazu kam. Weil, ja, sie hält ja Rachel immer noch hoch in dem Hauptspiel. Ist ja nicht so, dass sie jetzt sagt, Rachel ist eine blöde Bitch oder so. Also, weißt du, sie ist ja trotzdem noch irgendwie begeistert. Also so ein schlimmer Bruch kann es ja dann doch nicht gewesen sein. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass die Autoren das für sich schon wissen, was da passiert. Also wenn du so ein Prequel schreibst, musst du ja auch irgendwie definieren, warum ist der Charakter so und dieser Weg dahin, wie dann Frank und Rachel und Chloe, wie dieses Dreiergespann aufbricht oder sich verändert, das muss ja schon irgendwie existieren, um diese Charaktere zu definieren. Und naja, vielleicht behalten sie sich das vor für ein weiteres Zwischenteil. Kann ja sein.
Even closer before the storm, oder was?
Right in the storm.
Ja. Ja, das Right in the Storm wäre ja dann das Hauptspiel schon, also weil da ist ja der Sturm.
The Eye of the Tiger oder so.
Dann machen wir jetzt an der Stelle mal Schluss. Wir haben jetzt tatsächlich das Wichtigste, glaube ich, schon besprochen. Ein paar Sachen haben wir einfach ignoriert. Also die Geschichte mit den
Nebenschauplätzen.
Genau, die Geschichte mit dem footballspielenden Bruder und seinem kleinen Bruder, der großer Pen and Paper Fan ist und sowas. Das haben wir jetzt einfach mal, damit es nicht völlig ausartet, außen vor gelassen. Das passiert auch noch, aber ist eher so ein Nebenkriegsschauplatz, der dich einfach wohl ein bisschen auch bei der Stange halten soll, aber der jetzt nicht so wirklich relevant für den ganzen Ausgang der Geschichte ist. Deswegen haben wir es jetzt einfach mal ignoriert. Ja, wunderbar. Dann war's das mit Life is Strange Before the Storm. Ich bin mal gespannt. Als nächstes wird ja dann wahrscheinlich Life is Strange Season 2 kommen, die dann auch wieder von Dontnod kommt. Aber die setzt ja dann irgendwie ganz woanders an. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich auch keine Antwort drauf finden, was in den 3 Jahren passiert zwischen Before the Storm und dem Hauptspiel.
Aber wer weiß, wenn Rachel und Chloe dann wieder die Chloe und Max weiterhin die Hauptrolle spielen, dann wird's da ja vielleicht noch mal Gespräche geben, was da passiert ist. Ist ja noch nicht so ganz klar. Wir wissen ja bis jetzt nur, dass die Ashley Birch, die Sprecherin, die jetzt ja hier ausgetauscht wurde wegen dem Sprecherstreik von Chloe, die ist ja wieder mit dabei in der zweiten Season. Es deutet ja also an, dass wir irgendwie Chloe wieder treffen.
Ja, das gehe ich fest von aus, aber wenn es danach spielt, weiß man nicht, ob das wirklich dann ein
Licht
auf die ganze Sache könnte. Könnte Fahrradkette, wie man so schön sagt. Alles klar. Dann, Lisa, dir vielen Dank. Geloben, dass wir dich in Zukunft öfter vor unserem geistigen Auge sehen, damit wir dich öfter auch einladen.
Ja, und ich gelobe, dass ich mehr auf mich aufmerksam mache und mehr wieder über Spiele twitter.
So können wir es machen. Dann erfüllt jeder seinen Part. Dann haben wir beide 50% geleistet und dann treffen wir uns quasi in der Mitte und dann klappt das auch wieder.
Einfach ein Beleidigungsduell mit Daniel auf Twitter anfangen, dann läuft es.
Genau, das funktioniert immer. Alles klar, dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Tag und den Hörern natürlich auch. Und das war's mit Life is Strange Before the Storm. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.